Abenteurer, ein Bike, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast. ThriveSide.
Ja, servus Leute. Moin, moin. Da bin ich wieder. Zurück aus der Stille in der, ja, doch sehr lauten, nennen wir es mal Realität, würde ich sagen. Ja, mein Vipassana-Kurs ist vorbei. Ich bin zurück in Kathmandu. Und ja, wie ich eben schon gesagt, wieder in der doch sehr harten Realität angekommen, wie ich feststellen durfte. Also ich bin gestern am Samstag, gegen Mittag dann entlassen worden, sozusagen, war der Kurs beendet. Und habe aber gestern einfach mal einen Moment erstmal gebraucht und dachte mir, okay, ich nehme mir jetzt heute Sonntagmorgen hier bei mir die Zeit und mache die Aufnahme entspannt für euch. Es waren ja 10 volle Tage gewesen, also quasi der erste Tag war einfach ankommen und der ganze, die Registration und so weiter, dann 10 komplett volle Tage und dann eben gestern der 12. Tag dann quasi ja schon, wenn man es so will, der Freigang, die Entlassung raus aus dem Center. Deswegen waren es nicht unbedingt nur 10 Tage, sondern eben noch ein bisschen mehr. Was habe ich mitgenommen aus dem Kurs? Das wollte ich euch hier in der heutigen Vipassana-Folge so ein bisschen mitteilen, ein bisschen mitgeben. Die Erleuchtung Buddhas habe ich mitgenommen. Oder zumindest den Bauch von Buddha. Nein, Spaß beiseite. Also Essen gab es leider nicht genug. So viel kann ich schon mal vorne wegnehmen. Und vollkommen erleuchtet wurde ich leider auch nicht. Aber doch, es war ja sehr intensiv, muss ich zugeben. Es war eine sehr intensive Zeit, es war auch eine sehr harte Zeit. Es hat einiges mit mir gemacht, was ich mit Sicherheit bisher noch gar nicht so greifen kann. Aber es ist wirklich viel, viel passiert in diesen 10 Tagen, die mir tatsächlich, ja, wie eine halbe Ewigkeit vorgekommen sind. Also ich glaube, nach 3-4 Tagen dachte ich, ich bin schon irgendwie 2 Wochen hier. Und das hat sich doch sehr gezogen. Erst gegen Ende hin, so Tag 9, 10, hat man dann so das Gefühl gehabt, okay, es war doch vielleicht nicht so lange, wie es sich am Anfang angefühlt hat. Aber ja, die Tage waren sehr lang, waren hart, also kein leichtes Unterfangen, so ein Vipassana-Kurs. Das hatte ich ja in der letzten Folge, die ich vorher für euch aufgenommen hatte, schon angedeutet, dass das zu erwarten ist von den Erfahrungsberichten von Students, von Teilnehmern, die das in der Vergangenheit gemacht haben, von Leuten, die ich auch kenne, die das gemacht haben. Aber wie es dann am Ende tatsächlich ist, das kannst du ja nur erfahren, wenn du es eben selber machst. Und das war genau das, was ich machen wollte. Ich wollte diese Erfahrung machen. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Erfahrung machen konnte, dass ich die Erfahrung machen durfte, weil auch das in einem, in Anführungszeichen, normalen Leben, in einem normalen, ja, Arbeitsleben, Alltag, hast du ja gar nicht unbedingt die Möglichkeit, 10 Tage dich mal rauszuziehen oder 12 Tage. Also du musst ja schon 2 Wochen Urlaub nehmen, wenn du so einen Kurs machen willst. Da hatte ich natürlich ganz gute Umstände jetzt hier. Deswegen bin ich super happy, dass das hier in Kathmandu geklappt hat und dass ich hier das jetzt eben so mitnehmen konnte, weil, ja, anders kann man es nicht sehen. Ich durfte das mitnehmen und durfte die Erfahrung machen und es ist mit Sicherheit eine Bereicherung. Also das kann ich auch schon vorneweg vielleicht sagen, bevor ich so ein bisschen darauf eingehe, wie der Kurs eigentlich wirklich war. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn es euch interessiert, ich werde mal gucken, dass ich den Link raussuche für Vipassana und den vielleicht euch mit hier in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken lasse. Da könnt ihr die Sachen auch nachlesen, da könnt ihr auch sehen, wo es Center bei euch in der Nähe oder so gibt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wenn euch sowas interessiert, generell Meditation interessiert und dann vielleicht noch Vipassana im Speziellen, ist halt eine spezielle Meditationsform, kann ich euch nur empfehlen. Also macht mal die Erfahrung wirklich einmalig im Leben. Ich weiß nicht, ob ich jemals innerhalb von 10 Tagen solch krasse Erfahrungen gemacht habe, muss man schon sagen. Oder, ja, wie drücke ich das aus? Ja, doch, eigentlich, ob ich jemals so eine Wandlung schon fast, die ja mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen ist, die ist eigentlich erst der Anfang davon, weil normal kommt da jetzt noch im Nachgang viel mehr, aber ob ich jemals so eine Wandlung in 10 Tagen gemacht habe, ob ich jemals so eine harte Erfahrung auch gemacht habe im Leben, ich glaube nicht. Also es war mit Sicherheit eine der härtesten Erfahrungen, härtesten Begegnungen, besonders natürlich mit mir selber, die ich in so einer kurzen Zeit durchlebt habe. Deswegen, also, wenn es euch interessiert, macht das. Das ist echt unglaublich, unglaublich spannend. Es ist nicht einfach, natürlich, aber es ist super bereichernd und sehr, sehr spannende, einmalige Erfahrung im Leben, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, bevor der Kurs angefangen hat, da ging es schon los, durften wir erstmal einmal alles abgeben, was uns irgendwie in dem Kurs ablenken könnte. Also wirklich von A bis Z ist kein, noch nicht mal ein Stift, kein Papier, um irgendwas zu malen, aufzuschreiben, Notizen zu schreiben. Ich habe eben erstmal einen Moment hier gesessen und reflektiert, was eigentlich alles so passiert ist, um das hier euch wiedergeben zu können, weil das halt so ein riesiges Volumen ist in dieser kurzen Zeit. Ich hoffe, dass ich nichts vergesse jetzt hier in der Folge und dass ich das ja möglichst übersichtlich so ein bisschen einfach mal für euch darstellen kann. Aber ja, wir mussten alles abgeben. Also Handy natürlich sowieso, Kamera, Schreibmaterial, klar, Laptop, Tagebuch, Bücher, Kindle, egal was, nichts zum Lesen. Also du hattest nichts, du hattest nur dich selbst und deine Gedanken. Nichts anderes, um dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf andere Gedanken auch zu bringen, irgendwie abzulenken. Eine kleine Uhr, so eine Armbanduhr oder sowas hätten wir haben dürfen. Smartwatches natürlich auch nicht. Ich hatte leider keine. Meine tägliche Uhr ist nur entweder Navi oder Handy. Von daher musste ich das alles abgeben. Und das war schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Also so keinerlei Uhr zu haben, einfach gar nicht zu wissen, wie viel Uhr ist es. Das war total strange, weil es gab natürlich auch einen Tagesablauf, komme ich gleich noch zu. Da musste man sich ein bisschen einteilen von der Zeit her. Aber auch da gab es dann Wege, Mittel und Wege, wie das funktioniert hat ohne Uhr. Aber es war wirklich komisch. Du hast ständig so dieses Gefühl, nach dem Handy mal zu greifen, auf die Uhr zu gucken, wie viel Uhr es ist. Oder habe ich irgendeine Nachricht bekommen oder irgendwas. Das war von eben auf jetzt einfach weg. Das nächste war, Männer und Frauen wurden komplett getrennt. Also wir wurden in 2 komplett getrennte Bereiche von dieser Anlage gesteckt. Getrennte Schlafbereiche, alles. Die einzigen Berührungspunkte, die wir hatten, war, wenn wir alle in der Meditationshalle dann zusammengekommen sind. Es gibt sogar Kurse, habe ich später mitbekommen, wo der ganze Kurs komplett getrennt ist. Also du bist wirklich nur unter Männern oder eben nur unter Frauen. Auch wieder das Thema, um einfach jegliche Ablenkung für beide Geschlechter da komplett außen vor zu halten, fernzuhalten, damit du eben dich wirklich nur auf die essentiellen, auf die wichtigen Sachen konzentrierst, nicht auf irgendeine Weise abgelenkt wirst. Also wir kamen auch über getrennte Eingänge in die Meditationshalle, über getrennte Eingänge wieder raus. Wir hatten keinerlei Berührungspunkte beim Essen, egal wo. Du hast dich nicht gesehen, außer eben in der Halle. Das war alles komplett ja, komplett getrennt gewesen. Dann haben wir so ein bisschen unser Quartier bezogen, sag ich mal. Es waren alles super simpel eingerichtete Räume. Du hattest, also in dem Fall ich glaube, es gab auch Einzelräume für die älteren Studenten, die nicht zum ersten Mal einen Kurs machen. Kann man natürlich auch mehrfach machen. Bei mir war es jetzt, ich hatte so einen Viererraum mit vier anderen. Ja, simpel, war einfach eine Wand, die das abgetrennt hat und vorne eine Vorhangstange mit ein bisschen einem Vorhang, der noch nicht mal die ganze Breite ausgefüllt hat. Und das war's. Also Privatsphäre war okay, aber dann auch die Betten und so weiter, ja, so ein dünnes Polster war da drauf, das kannst du nicht wirklich Matratze nennen, auf so einem Holzgestell, ein relativ hartes Kissen und das war's. Also von Komfort war da nicht unbedingt die Rede. Es gab keine Steckdosen, nichts in dem Zimmer. Es gab ein Licht für alle, also wenn einer das Licht anmacht, dann waren auch alle wach, je nachdem zu welcher Uhrzeit. Und da war natürlich auch spannend. Und das war noch einer der kleineren Räume. Die anderen waren sogar mit irgendwie 10 Leuten, 15 Leuten noch größer. Also insgesamt war der Kurs sogar relativ klein. Hatten die Leute später erzählt. Wir waren vielleicht so 35, 40 Leute. Ich würde sagen so 25 Männer, 10, 15 Frauen, sowas in dem Dreh. Es gibt wohl auch Kurse mit 100 oder 200 Leuten in größeren Centern. Von daher war ich ganz happy, dass ich in einem kleineren Center war und da eben diese Erfahrung ein bisschen kleineren Kreis mit nicht so vielen Leuten eben machen durfte. Und dann ging es eigentlich auch schon los. Ja. Wir haben ein leichtes Mittagessen bekommen. Wobei, es war gar kein Mittagessen mehr, es war eigentlich schon Abendessen. Um 5 Uhr nachmittags gab es Abendessen. War jetzt keine riesige Mahlzeit. Alles sehr basic. Die Mahlzeiten waren generell alle rein vegetarisch. Und ja, ziemlich simpel. Da kann ich euch gleich noch was dazu erzählen. Also ausgefallene Sachen sowieso nicht. An der Stelle muss man vielleicht auch mal sagen, alle Kurse, alle Vipassana-Meditationskurse weltweit laufen rein auf Spendenbasis. Fand ich super spannend. Also die ganze Verpflegung, Unterbringung, auch das Personal, was natürlich kocht, der Teacher, also der Kurslehrer sozusagen, der auch dort arbeitet, alles auf freiwilliger Basis, also die bekommen auch alle kein Geld oder so dafür. Das ganze System basiert rein auf Spendenbasis, global. Ich glaube, es gibt global irgendwie so 300, 350 Center oder sowas. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Die meisten sind davon in Indien. Da kommt die Meditationstechnik halt her. Aber es gibt wohl weltweit Center. Also ich weiß, dass es in Deutschland auch welche gibt. Demnach ist natürlich alles ein bisschen simpel gehalten. Simple Plastikhocker, einfach ein Tresen rundherum im Raum. Alle gucken zur Wand, starren zur Wand beim Essen. Und jeder ist so ein bisschen für sich und halt keine ausgefallenen Mahlzeiten natürlich. Aber das war schon mal so ein kleiner Vorgeschmack. Da durften wir ja noch reden. Das kam ja erst alles noch. Am Einführungstag durften wir quasi noch reden. Aber auch da hat man schon gemerkt, so Thema Futterneid zum Beispiel. Kennt ihr das so? Futterneid? Gerade so unter Geschwistern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ja 3 Geschwister. Und obwohl wir immer genug zu essen hatten in der Kindheit, dadurch, dass meine Eltern ja eine Metzgerei hatten, da gab es immer ausreichend zu essen, gab es trotzdem auch immer irgendwie ein bisschen Futterneid. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Gerade wenn das Essen natürlich lecker war oder wenn es irgendwelche Süßigkeiten gab oder was, Kuchen oder sonst was. Ja, ich glaube, heute ist es nicht mehr ganz so, aber so ein bisschen, wenn wir uns irgendwie familiär treffen und es gibt gutes Essen und es gibt so ein paar Highlights, so ein paar spezielle Dinge. Ja, so ein kleines bisschen Futterneid. Vielleicht kennt es ja der eine oder andere von euch auch. Und das hat man da natürlich auch gemerkt, weil das war begrenzt. Du konntest dir nachholen, du durftest dir nochmal was nachholen, aber natürlich auch nicht unendlich viel. Von daher, hat man schon so ein bisschen so gemerkt, ha, der eine oder andere, ja, der holt sich schon die dritte Portion. Ich habe erst die erste. Ja, jetzt wird es mal langsam knapp hier. Muss ich mal gucken, dass ich noch was bekomme. Aber auch, ja, spannend gewesen. Die Einführung kam erst danach. Die richtige Einführung, die war natürlich auch super spannend. Da haben wir dann so ein bisschen die nächsten Tage und die Regeln besprochen. Unter anderem die fünf Gebote, nenne ich es mal, auf denen jeder Vipassana-Kurs basiert. Jetzt mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keinerlei Betäubungsmittel, also kein Alkohol, keine Zigaretten und so weiter. Keine sexuellen Handlungen jeder Art. Stealing, sexual, was war es denn noch? Du sollst nicht lügen, keinerlei Lügen und... jetzt kriege ich es nicht mehr ganz zusammen. Was war es denn noch? Shit. Genau, und nicht töten. Klingt jetzt erstmal ein bisschen hart, aber ja, nicht töten. Damit war auch gemeint zum Beispiel jegliche Art von Lebewesen. Sei es jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Fliegen, was weiß ich, Würmer, alle Arten von Lebewesen. Aber auch da gibt es eine kleine Geschichte dazu, kurz am Rande. Es gab oft, oder es wurden viele Versuche mit diesen Kursen gemacht in Gefängnissen. In Indien gibt es auch eine ganz spannende Doku dazu, die wir am letzten Tag schauen durften tatsächlich. Und da gab es natürlich auch eine der Hauptregeln. Ja klar, sollst nicht töten. Also du sollst eigentlich niemanden verletzen. Töten ist halt schon ein bisschen krass, aber da stand to abstain from killing. Also ja, töten, nicht lügen. Keine Betäubungsmittel, keine sexuellen Handlungen. Das habe ich schon wieder vergessen. Krieg die fünf Stück noch nicht mal mehr zusammen. Aber ich habe sie euch ja eben gesagt. Welches fehlt mir denn jetzt wieder? Eieiei. Töten, nicht töten, nicht lügen, keine sexuellen Handlungen, keine Betäubungsmittel und... Killing, lying... ich komme nicht drauf. Ich häng fest. Aber ich habe euch ja alle fünf eben aufgezählt. Die fünf Gebote haben wir mitbekommen bei der Einführung. Und dann so ein bisschen die Regeln der nächsten Tage. Die Hauptregel war vor allem mal Schweigen. Und zwar absolutes Schweigen. Keinerlei Worte mit niemandem. Eine Ausnahme gab es. Und zwar mit dem Lehrer, mit dem Kurslehrer, wenn du entweder so eine Art Interview-Session hattest und über die Vorgehensweise oder über den Progress, mir fehlen teilweise echt die deutschen Worte, unglaublich. Wenn du über deine Entwicklung im Kurs mit ihm gesprochen hast, dann durftest du natürlich antworten, aber ansonsten mit anderen Kursteilnehmern und so keinerlei Gespräche, nichts. Selbstgespräche, klar, solltest du natürlich auch nicht führen. Du solltest eigentlich noch nicht mal Blickkontakt und auch kein Mimik, Gestik, irgendwie gestikulieren, auch keine Berührung mit anderen Kursteilnehmern, also solltest du alles komplett vermeiden. Das war mal so die Hauptregel. Dann gab es natürlich ein bisschen einen Tagesablauf, erzähle ich euch gleich. Und ja, das war eigentlich so, waren so die Hauptdinger. Klar, es gab so ein bisschen eine Einführung, wie die nächsten Tage ablaufen werden. Wurde uns ein paar Sachen halt erklärt, wo die Räumlichkeiten sind. Ja, wenn wir irgendwie was zu waschen haben, war nur Handwäsche natürlich, die wir dort machen konnten. Wenn wir irgendwas brauchen sollten, dann dürfen wir natürlich fragen, beziehungsweise wurde eine Liste ausgelegt, da konntest du dann deine Bettnummer draufschreiben und wenn du irgendwas brauchst, hast du es da drauf geschrieben und dann kamen die zu dir oder haben sich darum gekümmert, die Hilfen von dem Kurs. Und dann gab es noch eine kleine Videoeinführung und dann war es auch schon. Ich glaube um 9 war der Tag dann abends rum. der Einführungstag. Und dann war ich auch relativ schnell im Bett, weil um 4 Uhr morgens kam dann nämlich der erste Gong. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab immer zu den jeweiligen Tagesabläufen gab es 5 Minuten vorher einen Gong. Eine Ausnahme war morgens, da gab es den eine halbe Stunde vorher. Gab es ansonsten 5 Minuten vorher den Gong und dann wusstest du, okay, jetzt steht wieder entweder Meditation an oder es ist dann eben Pause, es ist Frühstück, Mittagessen, was auch immer. Das war immer so der Hinweis auf den nächsten Schritt im Tagesablauf. Deswegen hast du auch gar nicht unbedingt eine Uhr gebraucht. Und ich habe tatsächlich später allein schon durch den Tagesablauf ein Gefühl dafür entwickelt, wie viel Uhr es ist, ohne dass ich auf die Uhr geguckt habe. Die einzige Uhr, die es gab, war vor dem Meditationsgebäude, vor der Meditationshalle, dass man eben da auch nicht zu spät kommt. Da kann man mal kurz drauf gucken, aber da bist du auch nicht ständig hingelaufen. Und das war's. Ansonsten gab es auch auf dem Gelände und so keine Uhren. Doch, im Speisesaal, da gab es auch noch eine Uhr. Aber das war's, ja. Und so ging der Tag los. 4 Uhr morgens, der Tagesablauf, 4 Uhr, erster Gong, 4.30 Uhr, Meditation. Bis 6.30 Uhr, also erstmal 2 Stunden Meditation. 6.30 Uhr war dann Pause, es gab Frühstück, ja, einfach Pausenzeit bis um 8. 8 bis 11 war dann wieder Meditation, also weitere 3 Stunden. Das heißt, um 11 Uhr, wenn du dann in die Mittagspause gegangen bist, um 11 Uhr, hast du schon 5 Stunden meditiert gehabt am Tag, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Generell, Frühstück 6.30 Uhr, hast schon vorher 2 Stunden meditiert. Da denkst du dir so, 6.30 Uhr stehen wahrscheinlich die meisten Menschen erst auf, so ungefähr. 11 Uhr gab es dann Mittagessen bis um 12. Von 12 bis um 1 gab es die besagten Interviews oder Fragerunden, Frageinterviews mit dem Kurslehrer. Von 1 bis 5, 4 Stunden, weitere 4 Stunden, gab es wieder Meditation natürlich. 5 bis 6 gab es dann Abendessen. Da kann ich euch doch eine Story zu erzählen gleich. Und von 6 bis 7 nochmal Meditation. 7 bis um 8 gab es dann so ein Videodiskurs, also so eine Videodiskussion, wobei das eigentlich nur ein Videovortrag war, nicht von dem Erfinder der Meditationstechnik, aber von dem Guru, sagen wir mal so, von dem Guru der Vipassana-Meditationstechnik. Das war von 7 bis 8 so ein Videovortrag, wo einfach über den jeweiligen Tag gesprochen wurde, welche Erfahrungen man gemacht hat. Da erzähle ich euch auch noch was dazu, was ich noch alles erzählen will, oh Gott. Und von 8 bis 9 gab es dann nochmal Meditation. Und das war's. Nee, 9 bis halb 10 nochmal Fragerunde, wer möchte. Und dann ab ins Bett. Also spätestens um halb 10, allerspätestens um 10 lag ich wieder im Bett. Und habe versucht zu schlafen, weil am nächsten Morgen um 4 kam wieder der laute Gong, der tatsächlich ein Gong war. Also wie ihr euch das vorstellen könnt, wie so ein Gong-Signal, so 6, 7, 8 Mal hintereinander. Also du warst auf jeden Fall wach, wenn der Gong ertönt hat. Am ersten Tag war die Motivation natürlich ja noch entsprechend hoch, auch wenn ich von dem Gong da, boah, völlig aus dem Schlaf gerissen wurde. Also mein Rhythmus war ja auch ein ganz anderer. Ich bin die letzten Tage vorher nie um 4 Uhr aufgestanden. Aber ja, die Motivation war noch hoch. Man hat es richtig gut durchgezogen, so ein bisschen reingekommen in die Technik. Wir hatten eigentlich die Aufgabe am ersten Tag nur wirklich ausschließlich unsere Atmung zu beobachten, möglichst still zu sitzen. Da war es noch so, okay, kannst dich hier und da mal bewegen, kannst mal deine Position verändern, aber du sollst normal möglichst still sitzen, sollst vor allem die Hände ruhig halten, Augen geschlossen halten während der Meditation und einfach nur deine Atmung beobachten. Mund geschlossen halten, nur durch die Nase atmen. Und im Bereich der Oberlippe, Schnurrbartbereich, sage ich jetzt mal, und im Nasenbereich einatmen, ausatmen, beobachten. Ohne das zu verändern, zu manipulieren, sondern wirklich einfach nur die natürliche Atmung zu beobachten. Über 10 Stunden am Tag habe ich das gemacht. Also über 10 Stunden am Tag habe ich ja meditiert und über 10 Stunden am Tag habe ich am ersten Tag meine Atmung beobachtet. Nicht nur am ersten Tag, komme ich auch noch dazu, aber ja. Besonders am ersten Tag, das war völligst, könnt ihr euch nicht vorstellen, was da abgelaufen ist, an was ich da alles gedacht habe. Also wer noch nie Meditation gemacht hat, hat wahrscheinlich auch wenig Vorstellungen davon, so ähnlich wie es mir vorher auch ging. Wer schon mal meditiert hat, der kann es ein bisschen besser fühlen, aber unser Verstand kommt damit ja überhaupt nicht klar. Also du kannst dich ja keine, wenn du sowas machen sollst, das dauert keine 5 Sekunden, wenn du ein bisschen vielleicht besser da drinne bist, ein bisschen mehr Erfahrung damit hast, ein bisschen länger, aber ansonsten dauert es ein paar Sekunden und dann driftet dein Verstand ab und nach 1-2 Minuten merkst du, oh, ich bin irgendwo ganz anders. Ich sollte ja eigentlich hier meine Atmung beobachten. Zack, okay, schiebst du die Konzentration mal wieder zurück auf die Atmung. Nach ein paar Minuten merkst du wieder, hey, ich bin schon wieder hier im, keine Ahnung, Vergnügungs-Freizeitpark in meinem Kopf gelandet und tingle mit meinen Gedanken sonst wo in der Weltgeschichte rum, aber ich beobachte nicht meine Atmung. Okay, wieder zurück zur Atmung. Und so ging das die ganze Zeit, den ganzen Tag lang hin und her, hin und her. Also, das war ein ewiges Hin und Her. Und es ging eigentlich nur darum, den Verstand zu schärfen, versuchen, den Verstand zu kontrollieren und einfach, wie sagt man, Awareness, also diese Beobachtungsgabe zu kreieren und zu schärfen und einfach aus diesem ständigen, täglichen Hin und Her, wo der Verstand ja drin ist, da herauszuholen und auf eine Sache zu konzentrieren. Unglaublich schwer. Probiert das mal zu Hause. Versucht mal, euch irgendwo hinzusetzen. Oder egal, wo ihr das macht, aber wahrscheinlich am besten zu Hause, wo es dann möglichst ruhig ist. Versucht überhaupt erstmal in einer Position still zu sitzen. Wenn ihr die Zeit habt, nehmt sie euch und macht es mal, versucht es mal eine Stunde oder so. Fast ein Ding der, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn du nicht geübt bist da drin. Und dann euch auf eine Sache einfach nur zu konzentrieren, auf eine ganz simple Sache, nur deine Atmung zu beobachten. So nichts anderes zu machen, wo du denkst, ja, ist so eine simple Aufgabe, ne? Ja, easy, kann ich ja locker. Könnt ihr vergessen, das ist unglaublich schwer gewesen am ersten Tag. Also da reinzukommen, wow, ich war wirklich... Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist. Plus andere Faktoren, die da noch eine Rolle gespielt haben, die in den nächsten Tagen noch mehr rauskamen. Aber die Konzentration, der Verstand, der wandert einfach sonst wohin. Das geht ruckzuck, das merkst du auch erstmal gar nicht. Und bis du es gemerkt hast, da sind auch mal 1-2 Minuten rum oder auch mal noch mehr, je nachdem. Verrückt, echt verrückt. Ja, aber Motivation war hoch, da reinzukommen, die Erfahrung zu machen. Die erste kleine Überraschung gab es dann am Nachmittag. Es gab nämlich kein Abendessen auf einmal. Im Tagesablauf 5 Uhr Abendessen oder Tea Time stand da offiziell. Ja, und es war auch nur Tea Time. Es gab nämlich nur Tee und ein paar Stücke Apfel, 2-3 Stücke Apfel. Ab und zu mal noch eine Banane, auch nicht jeden Tag. Und das war's. Das heißt, das letzte richtige Essen sozusagen gab es um 11 Uhr morgens zum Mittagessen. Hatte auch einen Grund, wie man uns natürlich später gesagt hat, weil mit vollem Magen meditiert sich nämlich sehr schlecht und deswegen möglichst nicht zu viel essen. Aber ja, da waren erstmal alle so ein bisschen verdutzt, so, oh, es gibt kein Mittagessen. Der Diskurs, also die Tagesbesprechung, nenne ich es mal so, abends mit dem Video-Guru, weil wir haben ja nichts gesagt, wir haben nur dort gesessen. Auch dort mussten wir schweigen, da durften wir zwar entspannt sitzen, aber auch schweigen natürlich, also schweigen wirklich 24/7. Und der Diskurs hat sehr genau erklärt, hat es unglaublich gut auf den Punkt gebracht, was da mit uns passiert ist, wie unser Verstand uns ja versucht auszutricksen, in alle möglichen Richtungen wandert. Auch die Nummer mit dem Essen, hat er gesagt, ja, jetzt habt ihr wahrscheinlich, jetzt seid ihr alle mehr wie 24 Stunden hier, jetzt habt ihr realisiert, es gibt kein Abendessen. Dann wird jetzt wahrscheinlich jeder denken, ja, morgen nehme ich die doppelte Portion beim Mittagessen. Oh, mein Lehrer hat gesagt, ich soll immer gut genährt sein, damit ich fit bin für die Meditation, weil es auch körperlich anstrengend ist, auch wenn man eigentlich nur sitzt. Dann nehme ich doch die dreifache Portion vom Abendessen. Ja, nee, das ist der falsche Weg, weil umso mehr Essen, umso schwieriger wird es für euch zu meditieren mit vollem Magen. Also auch da, generell, alle Tage, diese eine Stunde Video abends von dem Guru, die haben die Dinge so präzise auf den Punkt gebracht, wo du auch gemerkt hast, dass einfach jeder in diesem Kurs die gleichen Erfahrungen macht, jeder den gleichen Struggle, also die gleichen Herausforderungen hat, die gleichen Situationen innerlich mit sich hadert, viele Ängste auch die gleichen sind, viele ja, Schmerzen natürlich auch durch die Sitzposition und so weiter. Also wir sind alle durch das Gleiche gegangen, weil du hattest natürlich das Gefühl, gerade in den Tagen danach, ja, nur ich habe dieses Problem und nur ich habe so riesige Schmerzen, den anderen kann es doch nicht so gehen, das ist doch nur bei mir so. Ja, nee, das ist eben nicht der Fall gewesen. Wie man dann am zweiten Tag gemerkt hat, weil der war schon deutlich härter gewesen, da waren nämlich die Schmerzen einiges mehr schon und das hat sich noch gesteigert. Auch da, ja, gab es einen Grund. Ich wusste, dass es schmerzhaft wird, weil man viel sitzen soll und viel still sitzen soll oder viel sitzen muss. Aber das Maß an Schmerzen, boah, das hätte ich mir so nicht ausmalen können. Deswegen auch, wie ich gesagt habe, wahrscheinlich eins der härtesten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, so lange unter solchen Schmerzen auszuharren, still zu sitzen. Ich will jetzt nicht sagen, bei mir war es schlimmer als bei anderen, wie ich eben schon gesagt habe, das denken wahrscheinlich die meisten, aber bei mir war natürlich, ich hatte, wer mich kennt, einen bisschen größeren Motorradunfall in der Vergangenheit, ich habe einige Probleme mit meinem linken Knie, mein rechtes Knie hat auch schon ein bisschen was mitgemacht durch diverse Mountainbike-Crashs, weil nach dem Motorradfahren kamen dann mehr Mountainbiken, die Crashs wurden auch nicht weniger, die wurden vielleicht ein bisschen langsamer, aber ja. Kleiner Abschweif, von daher, bin schon beiden Knien operiert, gerade am linken habe ich einiges durchmachen müssen. Deswegen waren die Schmerzen da natürlich unglaublich groß, aber jeder hatte Schmerzen im Knie. Also Knie, Hüfte, Rücken, von diesem im Schneidersitz sitzen, gerade sitzen, könnt ihr euch nicht ausmalen. Ich konnte es mir vorher auch nicht ausmalen. Also das war übergrenzwertig, auf jeden Fall. Das waren Dinge, wenn du einfach nur still sitzen sollst, was das mit dir macht, wie was das in dir auslöst, probiert's mal aus. Ich kann es nicht anders sagen, müsst ihr mal ausprobieren. Später haben wir dann erfahren, warum das auch so ein Punkt ist mit den Schmerzen. Zum einen, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, sollen damit die Unreinheiten in dir, die gedanklichen Unreinheiten, deine innerlichen Beschwerden, deine mentalen Beschwerden gelöst und nach außen getragen werden. Das ist das eine, aber noch viel mehr, wie wir später halt erfahren haben, ist der Punkt, Schmerzen zu haben, Schmerzen ertragen zu können und am allerwichtigsten, sie nicht zu bewerten, sie nicht darauf zu reagieren, durch Schmerzen nicht aggressiv zu werden, innerlich unruhig zu werden, sondern einfach dich selbst, deinen Verstand im Gleichgewicht zu behalten und dich selbst ja, in einer Balance zu halten und einfach ruhig, entspannt zu sein und dir zu denken, okay, ja, es sind Schmerzen, ich habe Schmerzen, die sind da, aber die gehen auch wieder weg. Und ich werde deswegen jetzt nicht sauer oder aggressiv oder sonst irgendwas werden. Das war ein ganz, ganz entscheidender Faktor in dem Kurs, dass die Schmerzen eben dazu da sind, um zu erlernen, dass ich auf solche Gefühle, auf solche Ereignisse nicht mit irgendwelchen Emotionen reagiere. War natürlich ein harter Weg, das zu erlernen. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, ich kann jetzt 3 Stunden im Schneidersitz sitzen, auf keinen Fall. Aber es ist doch, ist deutlich, deutlich besser geworden. Ja. Unruhige Nächte natürlich auch, gerade durch die Schmerzen dann. Also die sind ja nicht einfach weggegangen, wenn du aus dem Schneidersitz wieder raus bist. Durch diese mehreren Tage kam das ja permanent eigentlich auf. Du solltest auch keine Creme oder sonst irgendwas da drauf schmieren, um das irgendwie zu betäuben. Auch wieder Betäubungsmittel, wie sagt man, Gebot. Und das hat es echt, das hat es nicht einfacher gemacht, gerade wenn du dann nicht unbedingt viel schlafen konntest. Also war schon hart. Und so gingen die ersten 3 Tage dahin. Und im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht, außer unsere Atmung zu beobachten. Nichts anderes. Wirklich, es ging nur darum, den Verstand zu schärfen und auf die Atmung zu fokussieren und diesen kleinen Bereich zu beobachten. 3,5 Tage lang haben wir eigentlich nichts anderes gemacht. Erst am 4. Tag nachmittags haben wir dann die tatsächliche Vipassana-Meditationsmethode erlernt. Und ab dann gab es auch wieder neue Regeln obendrein. Dann war nämlich zum Beispiel 3-mal am Tag, morgens, mittags, abends, 1 Stunde pro Tag absolut strikt gewesen. Also vorher war noch so ein bisschen, ne, hast du dich mal gelockert oder mal kurz die Beine ausgestreckt für 1 Minute oder 2 oder auch 5, wie auch immer. Dann war das noch so, ja, okay, aber du solltest natürlich auch nicht die ganze Zeit da rumhampeln, hast auch andere gestört. Und ab dem 4. Tag gab es dann 3-mal am Tag diese 1-Stunden-Sessions, die richtig strikt waren. Also keinerlei Bewegung, Hände nicht bewegen, also eigentlich gar nicht. Körper, klar, wenn du mal ein bisschen mit dem Oberkörper gewackelt hast, aber Beine, Sitzposition einnehmen, 1 Stunde lang so sitzen, Hände nicht bewegen, Augen geschlossen halten und Vollgas durch. Das war gerade am Anfang, diese 1-Stunden-Dinger waren eine richtige Challenge. Boah, brutal. Also was das mit dir gemacht hat, dass da so durchzuziehen, weil ja, so 1/2 Stunde schaffst du mal, ne? Gerade nach so ein paar Tagen bist du ein bisschen drinne, okay. Dann denkst du, ja, war natürlich immer schwierig auch abzuschätzen. Später hat man so ein bisschen Gefühl gehabt, wann 1/2 Stunde rum ist. Ganz cool war, dass einer eine Uhr hatte, die 1/2 Stunde gepiepst hat. Dann war es natürlich so ein bisschen, konnte man das einschätzen und irgendwann war das Gefühl mit dem Piepsen auch so 1. Deswegen 1/2 Stunde schaffst du, dann merkst du so, okay, jetzt ist wahrscheinlich so 45 Minuten, ja, schaffe ich mal noch 1/4 Stunde, okay, dann sind so 45 Minuten rum und dann wird es richtig zäh. Die letzten 10, 15 Minuten, bis dann wieder dieser Meditationsklang oder diese Meditationsgesänge aufkamen in den letzten 5 Minuten, brutal. Das war immer so ein erlösender Moment, wenn du gemerkt hast, okay, jetzt kommt wieder der Meditationsgesang auf, dann wusstest du, okay, jetzt sind es noch 5 Minuten. Boah, war so eine richtige Erleichterung. Okay, die 5 Minuten, die schaffe ich jetzt auch noch. Aber selbst die waren dann nochmal, kamen dir nochmal vor wie 1/2 Stunde. Das ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn gewesen. Und ich bin ja eigentlich nicht so, wer mich kennt, auch wieder, ich bin eigentlich nicht so der spirituelle Typ, muss ich sagen. Gar nicht. Es war auch das erste Mal für mich, dass ich sowas gemacht habe. Aber ich muss sagen, die Technik, die wir dann halt erlernt haben, die war tatsächlich halt fühlbar. Also ich konnte das fühlen, in mir fühlen. Und das ist ja, das drückt dich ja nicht. Ist ja nichts, was du dir nur einbildest oder wo du nur irgendwie was gelesen hast über eine Meditationstechnik oder über eine Lebensweisheit oder über eine Lebensweise, wie du am besten leben sollst für einen Happy Life und so weiter. Ne? Gibt es ja 1000 Bücher und so weiter. Aber all diese Sachen, die du eben nur liest und vielleicht nie diese Erfahrungen selber machst oder das nie ausprobierst, die kannst du meiner Meinung nach halt ja gar nicht richtig bewerten. Und deswegen wollte ich dem Ganzen auch einfach diese Chance mal geben und mich dem hingeben und die Erfahrung machen. Und ich muss sagen, ja, es war echt, ich bin wirklich beeindruckt, wie fühlbar das gewesen ist. Und was ich natürlich auch super gut fand, viele Meditationstechniken gehen ja auch irgendwie mit einer Religion oder so einher. Das ist halt bei Vipassana gar nicht der Fall. Das begrüße ich sehr, weil ja, ich bin nicht so der Religiöse, auch nicht unbedingt gläubig. Und meiner Meinung nach spaltet Religion auch fast mehr die Menschen, als es irgendwie die Menschen zusammenbringt. Nur meine Meinung. Aber das hat bei Vipassana halt gar nichts zu suchen. Da geht es wirklich rein um Naturgesetze, die dort angewendet werden und keinerlei Verbindung mit irgendeiner Religion. Also auch nichts, wo jetzt vielleicht Leute sagen, mit Buddhismus oder so, wo es ein bisschen naheliegender ist, oder Hinduismus, die auch viel meditieren. Nichts, hat gar nichts damit zu tun. Also wirklich rein Naturgesetze basiert. Das war schon echt cool. Das fand ich richtig gut, dass es eben nichts Religiöses hat und dass es dann auch spürbar war. Wir haben nämlich dann, nachdem wir dreieinhalb Tage unseren Verstand geschärft haben, sind wir hergegangen und haben das ausgeweitet und haben versucht, im ganzen Körper diese Gefühle zu spüren, diese, wie sagt man denn, Erregung ist vielleicht ein bisschen, ich komme nicht so richtig auf das deutsche passende Wort dazu. Ereignisse, Empfindung passt vielleicht ganz gut. Ja, diese Empfindung sollten wir dann im ganzen Körper spüren, weil nach drei Tagen nur fokussieren auf die Atmung hast du natürlich wirklich richtig gemerkt, jeder kleinste, leichteste Atemzug, du hast so dieses Kribbeln dann in der Nase, in der Oberlippe, in dem Bereich gespürt. Und dann haben wir das auf den ganzen Körper ausgeweitet. Und du konntest richtig im ganzen Körper so viele Empfindungen wahrnehmen, die du einfach so gar nicht merkst, was du gar nicht fühlst. Klar, wenn es windig ist draußen oder so, aber nur so ein leichter Windzug oder irgendwelches Kribbeln, dir läuft so ein Schweißtropfen den Rücken runter, oder also es gibt ja so viele Empfindungen, Kribbeln, Zwicken, Jucken, keine Ahnung, alles Mögliche. Alles ist ja im Prinzip irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine Empfindung und alles miteinander verbunden auf der molekularen Struktur. Da geht es jetzt vielleicht ein bisschen zu tief, da will ich jetzt auch nicht da zu tief einsteigen, um diese Folge hier zu sprengen. Aber ja, das war so eine krasse Erfahrung, das zu spüren. Und das war erst der Anfang gewesen. Das wurde in den nächsten Tagen ja noch viel, viel mehr, noch viel, viel intensiver. Du konntest jedes kleinste Ding, jede kleinste Erregung, jede kleinste Empfindung im Körper konntest du wahrnehmen. Gab natürlich auch große Empfindungen, wie der Schmerz, der immer noch da war, keine Frage. Und da ging es dann eben darum, diese Empfindungen auf einer neutralen Basis zu beobachten. Egal, ob sie gut oder schlecht sind, einfach, du solltest einfach auf einer neutralen Basis diese Dinge beobachten. Weil, so hat man eben uns erklärt, letztendlich ist es so, dass wir ja durch diese sechs Sinne, die wir haben, also Augen, Nase, Mund, Ohren, Haut, also Fühlt sind und den Verstand, durch diese sechs Sinne sind wir ja ständig irgendwelchen Empfindungen, irgendwelchen Wahrnehmungen ausgesetzt. Von außen. Logisch. Auch von innen, durch den Verstand natürlich, aber hauptsächlich von außen. Und alles das kreiert in uns, jede Wahrnehmung, jede Empfindung kreiert in uns immer ein passendes Gefühl dazu. Und wenn man es runterbricht, ist es entweder ein gutes oder ein schlechtes Gefühl. Mal ganz simpel gesagt. Und jedes gute Gefühl erzeugt wiederum ein Verlangen nach einem weiteren guten Gefühl, nach einem ähnlichen guten Gefühl. Und jedes schlechte Gefühl erzeugt eine Ablehnung gegen das schlechte Gefühl. Wenn dich irgendjemand beleidigt und es gibt dir ein schlechtes Gefühl, dann erzeugst du im Unterbewusstsein eine Ablehnung dagegen. Und das Unterbewusstsein ist gar nicht so unterbewusst, wie man vielleicht meint, weil es eben auf der Ebene alle diese Empfindungen und Wahrnehmungen wahrnimmt und abspeichert und mit einem Gefühl im Körper darauf reagiert. Nur dieses Gefühl, das spüren wir nicht, weil das im Alltag einfach komplett, das geht unter. Ja, weil du auch viel zu sehr bombardiert bist, viel zu sehr überlagert mit allem. Und es ging darum, diese Gefühlsebene quasi zu kreieren, unseren Verstand so zu schärfen, dass wir das wahrnehmen können und dann entsprechend diese Gefühle eben weder positiv noch negativ zu bewerten, um kein Verlangen oder keine Ablehnung zu erzeugen. Vor allem, um keine Ablehnung zu erzeugen, weil das lagert sich eben ein und das kommt wieder noch eine Lage drüber, noch eine Lage drüber, noch eine Lage drüber. Und diese Dinge sind das, was uns ja auf lange Sicht dann unterbewusst im Verstand eben Probleme bereitet. Es sind natürlich auch größere Erfahrungen, die wir machen, die einschneidender sind. Manche sind nicht so einschneidend, gehen wieder vergessen, ist klar. Manche sind größer, sind einschneidender, aber die werden eben mit entsprechenden Gefühlen über diese Wahrnehmung dann eben eingelagert und über Verlangen oder Ablehnung gespeichert. Und alles das erzeugt letztendlich nur Miserie, Unzufriedenheit, auch beim Verlangen, wo du eigentlich denkst, das ist positiv, du willst ja weiterhin was Positives haben, kann aber auch nachträglich negativ sein. Dein Verlangen wird so groß und du kannst vielleicht das nicht erreichen, dieses Gefühl nicht nochmal erzeugen, was du hattest. Und dann hast du auch wieder ein negatives Erlebnis und kreierst auch wieder eine Ablehnung dagegen und hast am Ende auch wieder nur was Negatives geschaffen. Deswegen war der Weg, den sie versucht haben, uns da aufzuzeigen, eine neutrale, einfach nur eine Beobachtung, keine Bewertung, das ist, glaube ich, so der springende Punkt, keine Bewertung dieser Wahrnehmung, dieser Empfindung. Und das ist unglaublich schwierig. Und da war der Schmerz halt eine sehr, sehr prägende, sehr, sehr prägende Komponente, da keine Bewertung reinzubringen. Den Schmerz einfach zu akzeptieren, anzunehmen und nicht zu bewerten, nicht sauer zu werden deswegen, nicht angespannt zu werden, nicht genervt zu werden, egal was, einfach keinerlei Bewertung da reinzubringen, weil, das muss ich auch noch hinzufügen, der springende Punkt bei dem Ganzen ist, dass alles, wie hat er immer so schön gesagt, Anicca ist der indische Begriff quasi dazu, alles ist vergänglich. Jedes Gefühl, jede Erfahrung, jede Wahrnehmung, jedes Empfinden, egal ob positiv oder negativ, es ist vergänglich. Nichts ist beständig. Das war eben genau dieses Naturgesetz, was da zum Tragen kam. Dadurch, dass wir aus runtergebrochen, keine Ahnung wie viel Billionen Molekülen bestehen und das alles immer wieder sich ständig verändert, sich ständig wieder zerfällt, neu aufbaut, ist alles vergänglich. Demnach solltest du dem eben nicht diese Bewertung beimessen und dadurch dieses Verlangen oder diese Ablehnung erzeugen, weil du damit nur innerliche Unzufriedenheit, innerliche Miserie schaffst. Du musst quasi an den Punkt kommen, wo du sagen kannst, hey, das ist nur eine Momentaufnahme, das ist nicht von Dauer. Auch wenn der Moment noch so schön ist oder noch so schlimm, es ist nicht von Dauer. Egal welche Erfahrungen du machst, sie werden nicht von Dauer so sein. Sie werden früher oder später, manche früher, manche später, werden sie vergehen. Also, ja. sehr, sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr intensiv. Ich glaube, an der Stelle lasse ich es mit der Technik auch mal gut sein. Ich hoffe, dass ich es verständlich rübergebracht habe, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, worum es eigentlich ging. Aber ja, sehr, sehr intensive Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Der Verstand ist unbeschreiblich mächtig. Das war auch so ein Kernsatz, der aus dem Kurs hervorging. Leider ist er unbeschreiblich mächtig im Guten sowie im Schlechten. Und das ist halt was man für sich selber in den Einklang bringen muss, um ja keine weiteren Miserien, keine weiteren negativen Einlagerungen, nenne ich es mal, zu schaffen innerlich im Verstand, die später halt wieder zu noch mehr Problemen und so führen. Also wir haben wirklich ein richtig krasses, nicht das passende Wort. Wir haben so ein Werkzeug mit unserem Verstand, unbeschreiblich, was wir eigentlich damit machen können. Nur im Alltag geht es natürlich total unter. Also da sich drauf zu fokussieren, einfach so mal im Alltag, das kannst du nicht machen. Deswegen ist der Kurs halt auch diese 10 Tage, der ist super intensiv. Du hast keinen Kontakt zur Außenwelt, du hast keinen Kontakt zu anderen im Prinzip. Keinerlei Kommunikation, du bist nur mit dir und deinem Verstand, um eben genau diese Erfahrungen zu machen. Klar hast du auch Tiefpunkte in der Zeit, weil dadurch, dass du dich so viel damit beschäftigst und du kannst dich nicht die ganze Zeit darauf konzentrieren, Dinge in deinem Körper und so zu fühlen, dein Verstand driftet auch später noch ab. Also nach den 3-4 Tagen ist das ja nicht einfach so vorbei. Aber es wird weniger und weniger und weniger. Du bist wirklich deutlich konzentriert, da kannst du es ganz anders umsetzen. Aber natürlich hast du da auch Tiefpunkte mit drin, weil da kommen natürlich Sachen zum Vorschein. Du beobachtest Dinge in dir selber, du reflektierst Dinge in dir selber, wie du vielleicht in der Vergangenheit bei solchen Sachen reagiert hast. Welche Gefühle das dann in dir aufbringt wieder in dem Moment. Und versuchst es dann aber einfach nur neutral und ja in der Balance zu beobachten. Aber trotzdem kommst du mit dir selber, mit den tieferen Lagen von deinem Verstand in Berührung und kommst mit Dingen in Berührung, die du ja am liebsten vergessen hättest. Aber sie sind halt da. Sie sind da. Sie wurden irgendwann mal da eingelagert und sie sind auch nicht einfach weg. Ich meine, ja, Psychologie... Ich will jetzt nicht hier wie so ein Psychologe rüberkommen, aber ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche und jeder, der sich mal ein bisschen damit beschäftigt oder vielleicht auch mal eine Therapie gemacht hat oder was auch immer, der kann das nachvollziehen. Dinge, die im Unterbewusstsein, was ja nicht wirklich unterbewusst ist, wie ich eben gesagt habe, ablaufen und was der Verstand da alles mit uns macht, das ist für mich außerhalb unserer Greifbarkeit, außerhalb unserer Reichweite. Also so unglaublich mächtig, wie ich ja eben schon gesagt habe. Und dadurch kommst du natürlich halt auch in Phasen und mit Tiefpunkten in Berührung, die du so ja, nicht absehen kannst. Einer der Tiefpunkte, die ich hatte zum Beispiel, war am Ende des 7. Tags ging es einfach bei mir gar nicht mehr mit den Schmerzen. Es war immer noch so hart. Dann habe ich mir einen Stuhl geben lassen. Man durfte sich so einen kleinen, flachen Stuhl geben lassen. Der war nur so vielleicht 30 cm hoch, wenn überhaupt, und hatte so eine minimale Rückenlehne, um einfach eine andere, bisschen andere Sitzposition zu kriegen. Aber ich konnte mit den Knien nicht mehr in dieser Schneidersitz-Sitzposition sitzen. Das war die Schmerzen waren so sehr, die haben mich so sehr aus diesem Fokus rausgerissen, dass ich natürlich fast täglich mit dem Lehrer darüber gesprochen habe. Und dann irgendwann hat auch er gesagt, dann nimm einen Stuhl jetzt. Andere hatten schon vorher einen Stuhl genommen, damit du wenigstens ein bisschen in einen Bereich kommst, wo du mit den Schmerzen dann arbeiten kannst. Ich sollte keine super komfortable Sitzposition einnehmen, aber ich sollte auch nicht jede Sekunde von dieser Stunde nur gegen den Schmerz ankämpfen und eben nicht mehr auf andere Empfindungen in meinem Körper achten können. Ja, das war dann der Punkt mit dem Stuhl. Und gleichzeitig hatte ich so ein krasses Erlebnis in dieser letzten Session an dem Abend, als ich das erste Mal den Stuhl dann hatte, ob es jetzt damit zusammenhängt oder nicht. Ich konnte in meinem ganzen Körper wirklich vom Herz ausgehend nicht nur den Puls, den man ja ab und zu auch so fühlen kann, aber wirklich innerlich fühlen, wie das Blut durch meine Adern gepumpt wird. Das war so krass. Das war unglaublich, unbeschreiblich, wie ich das wahrnehmen konnte, ist mir noch nie im Leben so passiert. Also dazu musste ich jetzt erstmal 39 Jahre alt werden, um so eine Erfahrung zu machen. Ich wünsche, ich hätte es schon viel früher gemacht, um so eine Erfahrung machen zu dürfen. Wie sich das angefühlt hat, das war unbeschreibliches Erlebnis und gleichzeitig, also unbeschreiblich gut, das so spürbar zu haben, so eine Greifbarkeit da drin zu haben, und gleichzeitig sollte ich es natürlich einfach nur neutral beobachten und dem keine Bewertung beimessen, um eben nicht wieder ein Verlangen nach diesem Gefühl zu kreieren. Also Wahnsinn, super, super intensiv, super, ja. Super, mir fallen gar keine Begriffe mehr dafür ein. Einfach eine unglaublich prägende Erfahrung, prägende Zeit. Am Tag 8 auch, morgens dann wieder, hatte ich so einen Moment, da habe ich mich quasi selber von außen, von außerhalb von meinem Körper beobachtet, diese Stunde lang. Fast die ganze Stunde konnte ich das so aufrechterhalten. Das war völlig surreal. Ich hatte noch nie so irgendeine Erfahrung gemacht. Ich war wirklich so wie eine geteilte Persönlichkeit und habe mich da sitzen sehen, konnte auch Dinge fühlen, wenn ich da gesessen habe, aber gleichzeitig habe ich alles so von außen beobachtet. Das hat mir fast ein bisschen Angst gemacht sogar, also will ich gar nicht sagen, aber es war wirklich verrückte Erlebnisse, prägende Erlebnisse, die ich da machen durfte, aber auch wieder. Alles ist vergänglich. Tag 9 zum Beispiel hatte ich kaum noch Konzentration, es war kaum noch Konzentration möglich. Also da hat man auch gemerkt, okay, ist es jetzt mal genug, der Kurs könnte jetzt mal so langsam zu Ende sein und ich muss auch mal wieder, ja, ich muss auch mal wieder was anderes machen können. Also nur das kannst du ja dann auch nicht machen. Deswegen ab Tag 10, am 10. Tag nachmittags, durften wir dann auch wieder reden. Und das war eine unglaubliche Erleichterung, dass dann die dann abgefallen ist. Du hast auch auf einmal gemerkt, wie eine komplett andere Stimmung in der ganzen Gruppe da war, wie man sich in Menschen auch wieder täuschen konnte. Auch so, auch die Erfahrung hast du gemacht. Auch das wurde zum Beispiel in diesen abendlichen, ja, Diskurses angesprochen, dass Dinge, die wir so empfinden, die andere vielleicht mit uns machen oder wie wir andere Leute auch sehen, eigentlich nur, oder nicht eigentlich, die sind nur eine Produzierung, werden nur von uns selbst produziert. So als Beispiel, ich habe der eine von mir im Zimmer, von den 4 Leuten, der war super strikt, der hat dich nicht mal im kleinsten bisschen, wenn er an dir vorbeigelaufen ist, auch nur angelächelt, noch nicht mal die Mundwinkel gingen nach oben, geschweige denn angeguckt, der hat stur nach vorne geguckt, der war nur Meditation, hin und her laufen, das war auch die einzige Bewegung, die wir hatten, dass wir uns auf dem Gelände ein bisschen bewegen durften. Wir durften auch nicht irgendwie Sport machen, wir sollten keinen Sport machen, weil das auch wieder weitere Ablenkung gewesen wäre, so kleiner Nebensatz. Und der war sowas von fokussiert gewesen, auf die Meditation, auf das alles. Und ich habe den aber wahrgenommen so als total, boah, was ist das so für ein missmutiger Typ? Was zieht der für eine Fresse? Was hat der für eine miese Laune? Kannst doch wenigstens mal irgendwie kurz so ein bisschen lächeln. Ne? So mal Mundwinkel nach oben, ist ja jetzt nichts dabei. Ne? Und wir durften reden, auf einmal hat sich das um 180 Grad gedreht. Ey, der war der coolste Typ überhaupt. Der hat die ganze Zeit gelacht, der hat Witze gemacht. Der hat sich dann halt später rausgestellt, der hat zum vierten Mal so einen Kurs gemacht und war deswegen natürlich auch so sehr fokussiert und ernst mit dieser ganzen Sache. Und ist aber eigentlich gar nicht so. Es war einfach nur meine Wahrnehmung, mein Gefühl wieder in mir selbst, was ich selbst kreiert habe und hatte nichts mit ihm selbst zu tun. Also auch da wieder habe ich einfach nur selber dieses Bild produziert und daraufhin Schlussfolgerungen, ob positiv oder negativ, gemacht, die man so einfach nicht machen sollte. Genauso wie wenn jemand dich beleidigt, war ein super prägendes Beispiel, dass der Lehrer gesagt hat, was ist denn, wenn jemand zu dir nach Hause kommt und ein Geschenk mitbringt, so ein kleines Gastgeschenk, was auch immer. Ist ja oft, gerade in Indien bringt man so kleine Sachen halt mit, wenn man einfach sich trifft, zum Essen eingeladen, wie auch immer. Und was ist denn, wenn du es nicht annimmst? Was passiert denn dann mit dem Geschenk? Na, dann nimmt der Typ das halt wieder mit oder die Person nimmt das wieder mit. Es bleibt halt dann irgendwie da. Du nimmst es auf jeden Fall nicht an. Ja, genau. Du nimmst es einfach nicht an. Was ist, wenn dich jemand beleidigt? Und du nimmst es nicht an? Und dann? Dann hast du es nicht angenommen. Dann kann er seine Beleidigung wieder mitnehmen und weitergehen. Ist doch sein Problem, ist nicht meins. Nur weil er schlecht gelaunt ist, einen schlechten Tag vielleicht hat oder aus welchem Grund auch immer ein bisschen in der Misere ist, muss ich das ja nicht annehmen. Kann er behalten, kann er für sich behalten. Aber das ist halt das, was wir machen. Das ist das, was wir unterbewusst natürlich machen und was ganz, ganz schwer zu steuern ist. Und gerade diese Empfindungen, diese Wahrnehmungen, Gefühle, die damit einhergehen, die damit produziert werden, die neutral einfach zu beobachten, vor allem zu beobachten und das dann auch neutral zu bewerten, erstmal fähig zu sein, das zu beobachten, ist ja schon der erste Schritt und dann da einfach keinerlei Bewertungen drauf zu geben, das ist nochmal viel, viel größerer Schritt. Also da ist unglaubliches Potenzial, so sehe ich das auf jeden Fall. Der Kurs hatte ich ja eingangs schon gesagt, viel mit mir gemacht und ich glaube, ich habe die ganzen Auswirkungen davon noch gar nicht wahrgenommen, jetzt so nach 24 Stunden, die ich da raus bin. Ein Fazit von dem Kurs ist auf jeden Fall für mich, Mind matters most. Also der Verstand ist das wichtigste, stärkste Werkzeug, was wir haben. Und das sollten wir auf jeden Fall nicht unterschätzen. Da kann der stärkste Körperbau, die stärkste Persönlichkeit oder so, nenne ich es mal, sonst irgendwas sein. Mit einem schlechten Verstand hast du wenig, ich will nicht sagen Chancen, aber Chancen ist auch falsch, aber damit hast du, damit tust du dir nichts Gutes. Natürlich ist auch eine physische Stabilität wichtig, gute Ernährung, körperliches Training und so weiter, also das wird dir alles nicht abgesprochen in diesem Kurs. Das sollst du später auch alles wieder machen, das ist ja gar kein Thema. Du kannst auch weiter deine Religion leben, hat er gesagt, auch kein Problem. Der Kurs auf diesen Naturwissenschaften basierend hat eben mit Religion und so gar nichts zu tun. Die zwei schließen sich nicht aus, aber in diesen 10 Tagen sollst du das halt nicht machen. Aber natürlich sind auch diese Sachen wichtig, also nicht nur ein starkes Mindset, einen starken Verstand, der alleine reicht dann auch nicht, aber du brauchst ihn auch, sehr, sehr wichtig eben. Du kannst nicht nur auf gute Ernährung und körperliches Training und so achten, wenn dein Verstand nicht stark ist, dann bringt dir auch das, all das bringt dir kein Glück, keine Happiness, kein innerliches Glück, vor allem keine innerliche Zufriedenheit. Zufriedenheit ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Und kann man nicht hoch genug bewerten, Zufriedenheit. Wer will nicht gerne glücklich und zufrieden sein? Das ist so, ich glaube, ist eines der Streben der Menschheit seit Lebzeiten, seit Tag Anbeginn, dass Menschen eben glücklich und zufrieden sein wollen. Und Das ist ein langer Weg, klar. Es geht nicht von eben auf jetzt, es geht nicht mit einem 10-Tages-Kurs. Aber damit kann man mal eine Basis schaffen. Und wenn das einem taugt, die Technik einem liegt, dann kann man damit natürlich weiterarbeiten und damit mit Sicherheit auch noch ganz, ganz andere Ergebnisse erzielen, denke ich mal. Wow. Ich glaube, jetzt ist mein Verstand leer. Ich habe über eine Stunde euch nur von meinem Vipassana-Seminar erzählt, realisiere ich gerade. Und kam so richtig in den Redefluss hier. Wahnsinn. Wow, okay. Ja, an der Stelle mache ich dann vielleicht auch mal abrupt den Deckel drauf. Die Folge ist, glaube ich, auch schon lang genug und alles Weitere wird mit Sicherheit in der einen oder anderen Folge, in den nächsten Folgen nochmal mit einfließen. Ich gucke jetzt erstmal, wie es mir geht, wie ich wieder hier in der realen Welt klarkomme und wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Lass das mal alles ein bisschen für mich sacken. Ich will jetzt hier nicht zu sehr auf persönliche Dinge eingehen, aber ich habe gemerkt, dass ich natürlich auch, wie jeder andere, wahrscheinlich mein Päckchen zu tragen habe. Und da viele Dinge sind, an denen ich mal arbeiten sollte, arbeiten müsste, die da aufgekommen sind. Aber ja, zu gegebener Zeit, Step by Step, der Weg ist lang, auch das hat er gesagt. Nur ein Schritt nach dem anderen und dann kommt man, slow and steady wins the race, kommt man vorwärts und zum Ziel, sozusagen. Von daher, Leute, in diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall an der Stelle mal glücklich zu sein, zufrieden zu sein, vielleicht auf dem kurzen Weg einen schönen Tag zu haben. Genießt den Tag, genießt das Leben und ja, lasst es euch gut gehen. Haltet die Wurst hoch, ganz wichtig natürlich. Ich glaube, das ist ein essentieller Punkt, um glücklich und zufrieden zu sein. Wenn man die Wurst hochhält, dann kann es einem gar nicht schlecht gehen. Klar, Spaß zum Ende. Okay, schöne Grüße hier aus Kathmandu, aus Nepal. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat sich gelohnt und ich hoffe, ja, ich konnte es ganz gut rüberbringen und ihr konntet vielleicht auch die ein oder andere Motivation und Inspiration daraus ziehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSide.